Hallo, willkommen bei Leila Labert. Ich bin Leila und ich labere. So, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange aufzunehmen, weiss ich nicht, ob ich das wird abschicken oder ob ich das wird aufladen, weil ich gerade in einem sehr verletzlichen Zustand bin. Aber wieder genug beieinander, dass ich das Gefühl habe, ich mag erzählen oder ich kann erzählen. Die letzte Woche war sehr, sehr aufwühlend. In den letzten paar Monaten habe ich gemerkt, dass ich mich ein bisschen verausgabe. Und zwar an Stellen, wo es total unnötig ist. Zum Beispiel in meiner Rolle als Mutter. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste total überpräsent sein. Oder dass ich irgendwie auch will, bei meinem Partner irgendwie möglichst viel abnehmen oder dann das Kind abnehmen, damit sie ja Freizeit haben. Nebst ihrer Arbeit. Obwohl ja ich auch die ganze Zeit auch rum bin und schauen und schauen und auch ich mir so Zeit nehmen können für mich. Es hat sich so gezeigt, wie zum Beispiel ich finde, ich nehme mir jetzt Zeit in Anführungszeichen für mich, weil ich gehe jetzt backen für den Kleinen. Und dann versuche ich möglichst schnell zu backen. Was ja absurd ist. Oder ich meine, Zeit im Ofen ist einfach Zeit im Ofen. Aber für alles, was vorher passiert, ist so, möglichst schnell den Teig machen, möglichst schnell das. Damit alles möglichst schnell fertig ist. Damit ich ganz schnell wieder den anderen das Kind abnehmen kann. Als ob es eine Belastung wäre für sie. Das ist es ja nicht. Das haben wir und der Tobi lieben ihren Sohn. Die verbringen gerne Zeit mit ihm. Und natürlich sind sie manchmal schon müde von der Arbeit und ich habe das Gefühl, ich müsste halt schauen, dass sie sich mehr holen können. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich müsste für alle die ganze Zeit schauen und abnehmen. Und ich habe den letzten Monat mit der Psychologin über das geredet und sie hat den Finger gut drauf gehabt und ich habe angefangen, wirklich mich darauf achten, mich mehr rauszunehmen, aktiv. Habe das auch mit Samir und Tobi besprochen und dann auch Sachen gesagt. Und am Samir mag ich mich ein Gespräch erinnern, wo ich ihm gesagt habe, hilf mir, mir selber zu helfen. Tu mich darauf hinweisen, wenn ich wieder irgendwelche Scheiß mache, wenn ich wirklich nicht muss. Und hey, ich habe das Gefühl gehabt, grundsätzlich bin ich auf einem guten Weg. Es war immer noch anstrengend mit dem Stillen und dem Schlafen. Aber ich habe mich mega gefreut auf das Leben. Ich habe wieder Gas gegeben mit meiner Arbeit. Für meine Verhältnisse Gas gegeben. Und meine Psychologin und ich haben echt gedacht, ja, wieso komme ich eigentlich wirklich noch? Das braucht es eigentlich gar nicht mehr. Und dann ist letzte Woche gekommen. Und ich bin komplett auseinandergefallen. Und bin komplett, meine ich, ich bin, glaube, tatsächlich so halbwegs nichts ahnend, dass es so schlimm ist, in ein Autistic Burnout hineingesickelt. Für die nicht wissen, was es ist ein Burnout. Über das haben ja viele jetzt langsam schon ein Bild. Und ich habe ja auch in der einen Episode mit der Susan geredet. Für die Episode vielleicht noch hören wollen. Aber das Autistic Burnout ist, weniger an mega viel Druck von außen gebunden. Also schon auch, aber hat auch viel Druck von innen. Das ist bei einem normalen Burnout sicher auch. Aber hat noch ganz andere Faktoren drin, wo mich auch sehr belastet haben, immer, wo ich nicht gecheckt habe, wie fest. Sei es jetzt maskieren, was ja auch, also man könnte es auch als Neurodivergenz-Burnout nennen. Und ich habe jetzt gerade den Nerv nicht, um jetzt das genau nochmal aufzählen, was das Unterschied und was das alles beinhaltet. Die, die es interessiert, könnt das gerne googlen. Neurodivergenz-Burnout. Autistic Burnout. Ich glaube, wenn man das ADHS Burnout googelt, kommt man auf ähnliche Ergebnisse, weil das auch sehr ähnlich ist. Das heisst, es sind mehrere Sachen, die da zusammengekommen sind, die sich zusammengesammelt haben über Jahre, Monate, die mich in den Zustand gebracht haben. Das heisst, es fühlt sich dann irgendwie, ich habe dann einen Meltdown nach dem anderen, oder zum Teil einfach ganz, ganz viel Anxiety und ein bisschen Panikattackenmässig. Ja, ich bin absolut unbrauchbar. Ich komme dann auch in den Zustand, wo ich nicht mehr kann richtig reden. Ich stottere nur noch. Oder ich kann gar nicht mehr reden. Und viele Leute kennen mich nicht so. Ein paar Freunde haben mich jetzt ein bisschen so erlebt, auch zum Teil über Sprachnachrichten, weil ich ihnen versucht habe, etwas zu sagen. Und das ist dann mega schwierig, weil es dann fast nicht kommt. Und ich bin dann aber so überfordert und überreizt, dass ich nicht, also ich kann auch nicht dann tippen auf dem Handy, das macht mich noch hässlich. Und dann kommt ich gar, mag ich dann zum Teil nicht. Und so ein grosser Keyboard schreiben ist kein Problem. Und am Handy bin ich wirklich schlecht. Die mich kennen, wissen das, weil ich brauche die ganze Zeit Sprachnachrichten, weil einfach, es macht mich hässlich, ich kann sehr lang zum Einsatz schreiben. Weil ich mich die ganze Zeit vertippe. Ja, und dann bin ich in den Zustand gekommen, wo ich wirklich nicht mehr recht gewusst habe, wo ane mit mir. Und Samir und ich gehen in die gleiche Praxis in Therapie. Und meine Psychologin hat gerade mein E-Mail gelesen, wo er gerade bei seiner Psychologin war. Und die haben dann gerade auf Notfall geschaltet. Oder er hat erzählt, wie es mir geht und wie es die Heil läuft. Und die beiden haben gefunden, das ist ein Notfall, wir müssen jetzt reagieren. Sie hat dann vorgeschlagen, dass ich die eine Seite von der psychiatrischen Klinik, PDAG, irgendwas im Aargau, mal schauen, und dass es eventuell gescheit ist, dass ich auf Krisenintervention gehe. Wir haben das dann besprochen und ich bin dann auf die Kriseninterventionsstation. Und das war der absolut blanke Horror gewesen. Nicht, dass der Ort schlimm ist, sondern absolut nicht funktional für mich. Die Lichter irgendwie viel zu hell und irgendwie hat mir die einfach so Kopf weggemacht. Dann irgendwie ist es mega locker und trotzdem irgendwie rigid. Dann die Umgebung unglaublich steril. Dann bin ich so, ich weiss nicht, ich habe noch so eine Mitbewohnerin gehabt, die offensichtlich, also nicht offensichtlich, doch offensichtlich, aber sie hat es mir dann auch gesagt, suizidal ist. Was nicht per se ist, also logisch ist es nicht schön. Aber nicht, ich wollte damit nicht sagen, dass es schlimm ist, dass ich sie nicht akzeptiere wegen dem. Sondern es ist, jetzt habe ich mich völlig in die falsche Ecke geschnurrt. Ich hole nochmal aus. Ich bin hyperempathisch. Ich nehme mega fest Gefühl und Stimmungen und alles von außen auf. Es war das Leben lang meine Aufgabe gewesen, mich zu schützen vor dem, zu lernen, mich abgrenzen. Und ich habe das auf die komischste Art. Ich nehme alles, ich bin wie ein Schwamm, ich nehme Gefühl und Stimmungen mega fest auf. Bei das muss jemand noch nicht mal mit mir reden. Kann einfach jemand um sein. Oder ich lese die Person halt einfach automatisch. Bei mir geht es so weit, dass ich so eine komische Synästhesie habe, wo, es nennt sich Mirror Touch, habe ich dann irgendwie herausgefunden. Ich habe nicht gewusst, dass das echt das Ding ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bilde mir das ein. Dass wenn jetzt zum Beispiel jemand vor mir ist und sagt, oh, ich habe mega Knie weh, oder ich habe Kopfweh, ich habe Halsweh, bekomme ich das auch. Beziehungsweise nicht lang, einfach für die Zeit, wo die Person bei mir ist. Ich habe das sehr oft in Gesangsstunden erlebt. Vor allem mit dem, mein Hals kratzt, ich habe Halsweh. Und ich habe früher immer das Gefühl, so Lero, du spinnst einfach. Oder? Du spinnst einfach. Das bildest du dir ein. Das ist ja mega komisch. Ich Drama Queen, oder? Mittlerweile weiss ich, das ist eine Form von Synästhesie. Die von euch, die nicht wissen, was eine Synästhesie ist, so ein bisschen das Bekannteste ist, wenn du zum Beispiel Farben kannst schmücken. Oder so Zeug. Oder wenn einfach wie so Sinn vermischt werden. Und das führt auch wieder zurück zu der gleichen Sachen wie auch Empathie, Spiegelneuronen, die das machen. Und ich habe einfach super hyperaktive Spiegelneuronen. Das alles ist jetzt eigentlich gar nicht wichtig. Ich habe gefunden, es ist vielleicht aber wichtig, ein bisschen einen Hintergrund zu geben, dass es irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund zu dem gibt und nicht einfach nur so ein esoterisches, oh, ich bin mega empathisch, ich spüre alles. So, ja, nein, ich glaube, das hat auch mit meinem Autismus zu tun. Das hat einen Grund. Auf alle Fälle. In dieser Kriseninterventionsstation umgeben sie von lauter Menschen, die absolut am Ende sind. Das war fast unaushaltbar. Weil ich so selber in so einem zerstörten, verletzlichen Zustand bin, dass ich keine Kraft habe, um meine Wände aufrecht zu halten, um mich zu schützen. Oder? Wenn es mir gut geht, wenn ich an einem guten Ort bin, dann geht das schon. Ich kann mich recht gut distanzieren von den Gefühlen und den Problemen von anderen mittlerweile. Und ich habe auch nicht mehr so viele Mirror-Touch-Situationen gehabt, weil ich habe irgendwie gelernt, mich abschirmen von, oder mich zu steuern. Wie auch immer das nennen will. Aber in diesem jetzigen Zustand kann ich das nicht. Fast nicht. Und dann bin ich dort gewesen. Und bin halt so fertig gewesen, dass ich zum Teil, wenn ich dann mit dem Arzt reden musste, auch nicht mehr reden konnte. Oder so fest musste brüllen. Und dass ich und dann halt nonverbal geworden bin, dass ich meine Bedürfnisse gar nicht ausdrücken konnte. Und sie quasi einfach über mich entschieden haben. Und ich einfach in dem Moment nicht konnte, physisch nicht konnte reden. Das ist so frustrierend. Ich habe das schon mal erlebt. Ich habe das erlebt. Oh, das wird, glaube ich, eine lange Episode. Oh, nein. Ich habe das erlebt als Kind. Meine Kindheit war alles andere als optimal gewesen. Und mit 16, knapp nachdem mein Vater gestorben ist, bin ich mit meiner Mutter, also nicht mit ihr, aber mit ihr in dem Sinn, zur Vormundschaftsbehörde. Die hat uns aufgeboten, weil mein Psychologe sich dort gemeldet hat auf meinen Wunsch, weil ich raus wollte von daheim. Und dann sind wir in dieser Situation. Ich sowieso schon für alleine, ich bin alleine dort angegangen. Meine Mutter ist mit meinem Onkel zum Schutz gekommen, oder was auch immer, weil sie nicht rausgekommen ist, was dort passiert, weil sie jemand wollte dabei sein, der versteht, was läuft, weil sie als Somali doch manchmal das System nicht ganz versteht, nicht sicher ist, ob sie alles richtig versteht. Vor allem, wenn es Beamtensprache ist. Und ich bin dann alleine da und war eh schon am Ende gewesen. Und dann haben wir irgendwie geredet und sie hat halt irgendwie dann meine Mutter ausgefragt, ja, wie es denn daheim ist und so. Und meine Mutter findet dann alles nicht schlimm. Oder sie findet einfach, ja, das bildet sie sich ein, bei uns daheim ist doch alles gut und so. Das habe ich schon schwierig gefunden, aber ich habe meine Mutter ja gekannt, ich habe ja vermutet, dass das so wird. Und dann hat die Sozialarbeiterin, ich glaube, versucht, mit ihr zu sympathisieren oder einfach quasi einfach gut mit ihr zu sprechen und bei ihr anzukommen. Und hat dann irgendeinen Satz rausgelaufen wegen, ja, Teenager, sie wissen ja, wie die sind und so. Hey, ich habe das gehört. Und ich habe mich so invalidiert gefühlt, dass ich komplett übergekehrt bin. Ich bin wirklich, ich habe einen Meltdown auf der Stelle. Jetzt weiss ich, was das war. Ich habe das jetzt, ich habe das nicht gewusst. Früher, all die Sachen, die ich erlebt habe, weiss ich jetzt, warum ich so reagiert habe, wenn ich reagiert habe. Aber ich bin so überschwemmt gewesen. Mit Gefühl, dass ich brüllt habe und ich konnte nicht mehr reden. Ich konnte mich nicht mehr wehren, ich konnte nicht mehr sagen, ich war physisch nicht mehr fähig gewesen, zu reden. Und es ist dann nichts Schlimmeres als, ich habe das auch schon erlebt in anderen Situationen, wenn du das Gegenüber findest und sagst, ja, sag doch etwas. sag doch etwas. Was sagst du zu dem? Und ich konnte nicht reden. Wir sind nicht raus. Und ich habe nichts mehr gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht, wie das gelaufen ist. Ich weiss nicht mehr, was nachher passiert ist. Es ist auch blank. Ich weiss nur noch, ich kann nicht mehr reden. Es hat zu nichts geführt. Ich bin dort raus und ich bin fertig gewesen. Ich weiss ja gar nicht, was ich zu dieser Zeit gemacht habe. Ich glaube, ich habe bei meinem damaligen Freund gewohnt zu dieser Zeit. Ich weiss es nicht. Und ich weiss ja noch, bin ich zum Psychologen dann. Und er hat gefunden, Leila, sie hat schon gecheckt, wie schlimm das ist für dich dort. Und so, du hättest nur ein Wort müssen sagen. Du musst sagen, ich will raus. Und sie hat dich rausgenommen. Und ich, aber ich konnte doch nicht mehr reden. Und wieso habe ich jetzt das erzählt? Ah, oh, ja. Ja, genau. Die Ärzte reden dort, die Krisenintervention. Und es war ein bisschen ähnlich gewesen. Und sie haben dann entschieden, dass ich, wenn ich rausgehe, dass ich nur eine Stunde rausgehen darf und dann wieder müsst mich melden und dann darf ich wieder rausgehen, aber dass ich alle Stunde quasi, dass sie wissen, wo ich bin. Und sie haben mich so gefragt, ob ich suizidal bin. Ich habe gesagt, nein, nein. Aber logisch, ich meine, sie haben einen anderen Eindruck gehabt von mir. Ja. Aber das ist dann auch extrem eng und einfach die Reizüberflutung dort und die Leute und das ist einfach, und in diesem Zimmer sind mit jemandem, wo ich das Gefühl habe, ist ein absolut schwarzes Loch, bin ich ja auch gewesen, sind ja alle dort drin. Und wenigstens hoffe, dass ich irgendwie eine Nacht gut schlafen kann. Und das Erste, was sie mir sagt, ist, ich schnarche dann mega fest. Ich habe dann mit Earplugs plus Noise Cancelling Headphones mit Rauschen drauf müssen schlafen. Und am nächsten, und es war klar gewesen, am nächsten Tag, ich muss raus. Ich kann da, das ist für mich viel, das ist der noch grösser Stressfaktor, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist nicht hilfreich für mich da. Und ich habe dann schon gemerkt, als ich dann gesagt habe, ich will gehen, dass das nicht gut angekommen ist bei den Leuten dort. Oder die haben, also im Sinn von, die haben halt das Gefühl gehabt, es würde mir gut tun, dort zu bleiben, aber die kennen mich ja nicht. Das hat mich auch noch, das heisst nicht, dass Orte schlecht sind, gar nicht. Aber ich glaube, für mich ist es jetzt wirklich einfach nicht das Richtige gewesen. Ich meine, das hat mich auch darauf zurückerinnert. Auch der damalige Psychologe bei mir als Kind. Also als Kind, ich war dann eine junge Erwachsene gewesen. Ich war sehr lange wie ihm gewesen. Und er hat auch gesagt, hey Leila, jetzt bist du irgendwann an einem Ort. Das war schon anfangs 20 gewesen. Bin ich auch an so einem Ort gewesen. Und er hat gesagt, Leila, du bist an einem Ort, jeder würde jetzt sagen, entweder Klinik oder du gehst reisen und du machst etwas anderes. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, aber Klinik ist nichts für dich. Und er hat das irgendwie geschnallt, dort, damals. Und damals haben mir Freunde geholfen, zu finanzieren, dass ich für einen Monat durfte, auf Südafrika gehen, in so ein Projekt. Und ich, das war das Beste, was ich auch machen konnte zu dieser Zeit. Und jetzt ist es auch so, ist einfach, ich fand, nein, ich brauche einfach Ruhe, ich muss einfach mich können erholen, ich muss einfach wieder können schlafen, ich muss irgendwie auftanken. Und ich bin dann, wir haben dann eine Planänderung gemacht, wir sind dann für zwei Nächte in ein Hotel, dann für eine Nacht, also in diesem Hotel hatte ich auch meine Zusammenbrüche gehabt. Das eine war wirklich einfach nur, weil ich interagieren musste beim Morgenessen mit dem Servicepersonal. Und ich musste irgendwie lächeln und ja, nein, schon gut und so. Es ist nur darum gegangen, dass sie, es war ein mega kleines Hotel, mega schön, wo wir Freunde rausgesucht haben. Und sie haben halt praktisch keine Gäste, weil sie haben mega wenig Zimmer dort. Und am Morgen waren wir eh nur zwei Gäste gewesen. Das heisst, dementsprechend gibt es natürlich kein Buffet, sondern sie bringen einem einfach schon vorbereitete Teller. Und sie haben mir dann halt, sie kommen mit dem Teller, oder? Und es war halt Butter und Fleisch und Käse und alles Mögliche. Und ich habe dann halt müssen wie sagen, hey, ich esse das alles nicht. dürfte ich, oder haben sie Hafermilch, oder haben sie, Ich halt einfach irgendwie so Zeug müssen kommunizieren, und es ist ja überhaupt keine schwierige Interaktion eigentlich. Sag ich, ist das nicht? Haben sie Alternativen? Oh, es ist aber echt mega nicht schlimm. Ich esse sonst einfach auch die Früchte und Brot mit einfach ein bisschen Gumpfi, wenn sie keine Margarine haben. Das ist wie nicht schlimm per se. Wenn es mir gut geht, dann habe ich keine Mühe mit dieser Interaktion. Aber es höflich sein und lächeln und Dings, obwohl ich eigentlich brüllen wollte. Und das hat mich so fertig gemacht. Ich bin aufs Zimmer und bin fix fertig. Ich bin an dem Tisch gesessen und nur zittert. Aber sonst war es dort eigentlich mega gut gewesen. Und dann heim für einen Nachmittag, was sehr herausfordernd war, weil der Kleine einfach jetzt diese Tage ganz schwierig, also schwierig. Er tut nicht schwierig, er hat halt einfach Emotionen. Und für ihn ist es jetzt auch eine Umstellung. Dann bin ich eine Nacht zu der Partnerin von Tobi heimgegangen, geschlafen. Und jetzt bin ich 2 Nächte im Haus gewesen von meiner Freundin. Und ich durfte sein. Und heute Nachmittag geht es wieder heim. Ich habe mega Schiss vor dem Heimgehen, aber ich freue mich auch. Ich habe das Gefühl, ich habe mich emotional ein bisschen erholt, körperlich auch. Aber da kommt halt die ganze Thematik, die ich halt ja letzte, ich glaube, die letzte Episode, die vorletzte Episode, die ich geredet habe, ist die ganze über die Stillthematik gewesen. Und das ist auch etwas, wo mir jetzt, jetzt muss ich schauen, dass ich noch weiterreden kann. Wo ich jetzt machen müssen, zwangsabstillen. Also noch nicht ganz. Sondern nachts sind jetzt sicher mal abgestillt. Und am Tag, wo ich mal noch ein bisschen weiter trinken lasse. Aber der Entscheid hat müssen gefällt werden, weil das mit jemand, mitunter etwas ist, was an mir zerrt. Ich hätte so gern weitergemacht. So gern. Ich weiß, es ist ein Privileg. Ich weiß, es gibt Frauen, die können von Anfang an nicht stillen. Ich weiß. Aber ich hätte so gern, dass anders gehandhabt. Und das hat mich auch recht fertig gemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass wenn ich die ersten 1, 2 Nächte oder 2, 3 Nächte sind am Morgen, wenn ich verwacht bin, noch immer ohne den Kleinen natürlich, meine Brüste natürlich geschwollen gewesen und weh gemacht. Und der erste Morgen, wo das nicht mehr so war, weil der Körper schnallt das ja recht schnell. Und meine Brüste einfach sich normal angefühlt haben, habe ich so fest müssen brüllen. Weil es sich so endgültig angefühlt hat. Ja, das ist noch eine Thematik, wo wir eben schauen müssen, wenn ich heimkomme jetzt. Ich habe jetzt Benzos verschrieben bekommen auf meinen Wunsch, weil ich einfach gefunden habe, ich weiss nicht, ob ich das sonst aushalte. Die heizen, falls sie ein bisschen zu mir wollen, aber wir lassen in der Nacht jetzt nicht zu mir. Wie ich das aushalten werde, wenn ich nicht irgendwie auf Medikament bin. Ich weiß, dass es ganz viele gute Sachen wird nach sich ziehen können. Wenn ich jetzt den längerfristig mal abgestellt habe, ganz, also ich kann einmal eine ADHS-Medikation probieren, wo mich dann auch weniger Kraft kostet, das Leben am Tag, weniger Energie, dass ich sonst einfach nicht mehr so viel muss irgendwie studieren, was für Medikamente und was kann ich nicht mitnehmen, dass ich wieder mal eins kann kiffen. Ich weiß nicht, wie gut das ist, dass ich das jetzt noch offiziell sage, aber das ist egal. Einfach zum. Es hat gute Seiten. Und ich werde weniger beansprucht sein. Wenn ich weniger beansprucht bin, kann ich wieder die bessere Mutter sein. Ich hätte mir einfach so fest gewünscht, ich hätte mehr Kraft gehabt, um das so weitermachen, wie wir es gemacht haben. Weil ich glaube, es war eine gute Lösung gewesen, eigentlich. Ich glaube, wir haben das gut gemacht. Aber. Der Fakt, dass ich auseinandergefallen bin, zeigt das Gegenteil, dass es nicht nachhaltig ist. In der idealen Welt wäre es nachhaltig gewesen, wenn ich mich hätte vertragen können. Aber das habe ich nicht. Und das ist jetzt so. Ich habe gestern mit meiner Hebamme, also das kann man ja fast nicht mehr so sagen, es ist ja nicht mehr wirklich meine Hebamme, aber ich habe mich trotzdem bei ihr gemeldet, weil ich habe Vertrauen in sie. Sie ist Expertin im ganzen Kinderbereich. Und wir haben recht lange telefoniert und sie hat mich mega aufpäppelt und auch die richtigen Sachen gesagt. Ich war sehr pragmatisch gesehen und gesagt, Leila, es ist alles gut, das Kind trägt keinen Schaden davon, es ist alles in Ordnung, er wird es lernen. Er hat jetzt vielleicht 2 Wochen ein Theater, wenn es ums Trinken und Schlafen geht oder was auch immer, aber das wird sich erholen. Einfach aushalten, probieren aushalten. Wenn du nicht kannst aushalten, dann gehst du wieder, dann gehst du wieder. Einfach keine falsche Scham. Deine Mann schenkt das schon. Was mich aber zu einem Thema bringt, das für mich auch schwierig ist, und ich will nicht zu lange auf das eingehen, weil es ist Privatsphäre von meinem Partner. Aber der eine handelt es recht gut gerade, und der andere hat halt emotional wirklich auch, hat einfach körperlich fast keine Kraft mehr. Und das Gefühl habe, ich lasse alle im Stich, inklusive auch ihn, wo jetzt wirklich keine Kräfte mehr hat, das ist auch sehr herausfordernd, um mich davon zu distanzieren. Aber wir haben so viele gute Freunde, die jetzt gut reagiert haben, die uns helfen zu schauen. Es sind zwar auch alles emotionale, sensible Menschen, die auch schauen müssen, dass sie sich gut abgrenzen können. Aber wir haben eigentlich einen guten Schlachtplan jetzt. Es ist echt jeden Tag jemand rum. Zum Unterstützen irgendeiner Form. Das kommt schon gut. Es kommt gut. Es geht einfach für uns alle irgendwie herauszufinden, wie wir das jetzt durchstehen. Aber wir werden es durchstehen, es wird gut sein. Und wir müssen unser Leben dann so organisieren, dass ich nicht mehr an diesen Punkt komme. Ein Satz, der mir eingefahren ist, wo ich in der Pflege in der Krisenintervention gesagt habe und die Ärztin, ist so ein bisschen, wenn du jemand bist, der die ganze Zeit alles dreht, und alles in deinen Rucksack packt und überhaupt, sobald, wenn du dann zusammengehst, geht halt alles, was du drehst, mit dir auch zusammen. Es ist niemandem damit geholfen. Und das Lustige ist, das kennen wir alle, und ich glaube vor allem die Menschen, die das vielleicht hören, die auch im therapeutischen Bereich arbeiten oder halt irgendwie Coaches sind oder was auch immer. Das wissen wir ja alle. Also ich weiss das ja alles. Das sind Sachen, die ich all meinen Freunden schon gesagt habe oder meinen Coaches oder und rational. Ich bin froh, dass ich im rationalen Ich eigentlich immer Zugriff habe zu meinem rationalen Ich, auch in Krisensituationen. Aber wenn die Emotion so fest überhand nimmt und einfach das Nervensystem nicht mehr kann und einfach auseinanderbricht, dann bringt das halt nur beschränkt etwas. Dann bringt das nicht mehr. Es gibt ja auch Zustände von Menschen, die dann keinen Zugang haben mehr zu ihrem rationalen Ich. Oder? Für die gibt es dann so, ich weiss immer von diesen Sachen, nur die englischen Namen, Cognitive Behavioral Therapy. Also kognitive Verhaltenstherapie. Oder irgendwie, weisst du, anfasst eine andere Perspektive rein, das Ganze irgendwie anders sehen und rationalisieren und so, damit du dann checkst, wie dich halt, das bringt mir nichts, das weiss ich alles. Ich weiss, was gut wäre. Aber ich brauche dann amix von aussen nochmal den Spiegel, dass mir das jemand sagt, damit mein emotionales Ich empfänglich ist für das. Und das kann annehmen und sich beruhigen. Ich glaube, das Erste, was ich brauche, ist einfach mal beruhigen. Der Rest kommt schon. Ich hocke jetzt da mit meinem Salbei-Tee, weil das hilft beim Abstillen. Die ersten paar Tassen habe ich gebrüllt. Jetzt mache ich es nicht mehr. Und jetzt bin ich gespannt, wie es wird, wenn ich heimgehe. Und das sind gemischte Gefühle. Ich bin mega nervös. Freue mich aber auch. Der Kleine hat die letzten Tage auch schon mega Fortschritt gemacht. Der Samir hat wirklich, wirklich crazy die Nacht durchgezogen. Und hat dann, und Nuri schläft jetzt zum Teil einfach von selber ein. Weil einfach zu müde ist. Letzte Nacht ist der Samir irgendwie unter die Decke gelegen und der Nuri hat irgendwie ein paar Minuten dumm getan und war hässig. Und ist nachher hingelegen und hat gepennt. Why? Es ist so krass, dass das so schnell geht. Das ist mega cool. Und zu schauen, wie die nächsten Tage gehen. Wahrscheinlich kommt, vielleicht kommt alles viel besser und einfacher, als man gedacht hat. Wer weiß? Ich rechne mit dem Schlimmsten. Ich weiß, was ich jederzeit da nicht zurück darf, wo ich jetzt gerade bin. Das beruhigt mich auch. Und irgendwie spüre ich jetzt aber auch eben eine leichte Vorfreude, irgendwo, wo aufkommt in meinem, meinem Hinterstübli, in meinem Bauch, irgendwo. Das werden wir überstehen, es wird vorbeigehen. Die Zeit wird vorbeigehen. Und dann wird es gut. Und auch mein emotionales Ich spürt das langsam. Und das ist jetzt gerade heilsamer gewesen, als ich gedacht habe, dass ich das Gerät da die halbe Stunde. Ich bin viel ruhiger als am Anfang. Wer auch immer das überhaupt lust, weil es ist ja mega bedrückend zum Losen. Aber wer auch immer das lust, danke fürs Losen. Und ich hoffe, dass die nächste Episode vielleicht wieder ein bisschen lüpfiger ist. Vielleicht auch nicht. Ich teile, wenn ich kann, was ich kann. Und ich muss ja niemandem gute Laune machen. Jawohl. Danke vielmals fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.